Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Kraft des Heiligen Geistes, der uns Gemeinschaft miteinander schenkt, sei mit euch allen. Was ist das eben für eine furchtbare und abstoßende Geschichte gewesen? War das Evangelium? Gute Nachricht? Zunächst mal klingt da vieles eher nicht danach. Einige fragen sich vielleicht, musste das sein? Heute, zum Ende des Kirchenjahres, da war eine Menge Schwarz-Weiß-Malerei, ein Gut- und Böse-Denken, ein einfaches Schema von Lohn und Vergeltung und jede Menge Brutalität. Da werden Schläge angedroht, einer Gruppe mehr, der anderen weniger Schläge, und den ganz Schlimmen steht sogar bevor, in Stücke gehauen zu werden. Das sprengt alles, was wir gelernt haben mögen vom gnädigen und barmherzigen Gott, der am Ende doch immer sogar noch einen Weg offen lässt für die, die schwer gesündigt haben. Das hier klang eher nach einer Verfahrensanweisung aus irgendeinem Handbuch für Gotteskrieger des Islamischen Staates. Die gehen so mit ihren Gegnern um. In dieser Geschichte hier ist nirgendwo die Rede von der eigentlich unverdienten Gnade und Barmherzigkeit, die immer größer ist, als unser menschliches Herz zu denken vermag, von der wir in so vielen Predigten schon gehört haben. Wo kommen wir denn hin? Oder anders betont, wo kommen wir denn hin, wenn mit uns so abgerechnet werden würde? Das nur. Derjenige ohne Schläge davonkommt, der stets zur richtigen Zeit das Richtige will und tut. Gerade am heutigen Ewigkeitssonntag haben wir allen Grund, besonderen Anstoß an diesem Text zu nehmen. Viele von uns haben Abschied nehmen müssen von einem geliebten Menschen, vielleicht auch von zweien oder von noch vielen mehr. Nachher wird, wie schon angekündigt, wieder eine unvollständige Liste mit Namen verlesen werden. Die genannten Menschen sind uns schon vorausgegangen auf einem Weg, der auch vor uns liegt. Einigen von uns war die Zeit geschenkt, sich auf den Abschied von diesem oder jener vorzubereiten, anderen nicht. Bei einigen wird uns das Gefühl beschleichen, hätte ich ihr doch bloß öfter gesagt, du bist mir wichtig, du bist mir ein lieber Mensch. Hätte ich ihm, ihr gegenüber doch manchmal bloß ein anderes Verhalten gezeigt. Wir trauern heute auch wegen des Ungesagten und des Nichtgetanen. Gerade dort, wo wir mit der Grenze unseres Lebens konfrontiert sind, spüren wir ein Dilemma, in dem wir leben, besonders deutlich. Es ist völlig unmöglich, im menschlichen Miteinander unschuldig zu bleiben. Bei allem guten Willen, das ist nicht möglich. Niemand ist immer zur richtigen Zeit mit dem richtigen Tun und dem richtigen Wort zur Stelle, wie es in dieser Geschichte offenbar gefordert wird. Und damit spüren wir gerade in der Situation des Abschieds von einem Menschen sehr genau, wir sind alle miteinander auf Gottes Gnade und Barmherzigkeit angewiesen. Jeden Tag von Neuem. Darum haben wir Gott bei den Abschiedsgottesdiensten für unsere Verstorbenen auch immer um Vergebung der Schuld gebeten und sind aufgefordert worden, wer den verstorbenen Menschen lieb gehabt und geachtet hat, trage diese Liebe und Achtung weiter. Wen der verstorbene Mensch lieb gehabt hat, danke ihm alle Liebe. Wer ihm etwas schuldig geblieben ist an solcher Liebe in Worten und Taten, der bitte jetzt um Verzeihung. Und wem er wehgetan haben sollte, verzeihe ihm. Alles, was uns auf der Erde von ihm getrennt hat, soll jetzt hier mit beerdigt werden. So konnten wir Abschied nehmen, mit Dank für alles Gewesene und im Frieden. Mit diesem Gedenken vertrauen wir den Verstorbenen, aber auch uns selbst, Gottes Güte und Barmherzigkeit an, die größer ist, als was wir denken können. Wenn wir uns nicht darauf verlassen können, dass Schuld vergebbar ist, dann wären wir nicht in einem Dilemma, sondern in einer Sackgasse ohne Ausweg. Wenn wir diese Geschichte hier eben stehen lassen und ernst nehmen wollen, dann bleibt nur ihr Anliegen, anderswo zu suchen als in Gottes Abrechnung mit der Lupe in meiner Biografie. Um was könnte es hier gehen? Diejenigen, die Jesus damals zugehört haben, dürften ihn ganz gut verstanden haben. Es war für Großgrundbesitzer üblich, in der Nähe von Jerusalem zu wohnen und die Verantwortung für das Land an einen Verwalter zu übertragen. Sie haben hier am letzten Sonntag in der Messe, aber auch in anderen evangelischen Gottesdiensten war es zu hören, jeweils unterschiedliche Gleichnisse mit Verwaltern gehört. Heute ein drittes Gleichnis mit Verwaltern. Verwalter haben irgendeinen Vorbildcharakter für Christen. Verwalter eines Großgrundbesitzers, das war ein Vertrauensposten, auf dem man auch für diejenigen verantwortlich war, die auf diesem Land arbeiteten. Insbesondere die Tagelöhner waren davon abhängig, pünktlich und verlässlich die ihnen zustehende Menge Getreide als Lohn zu bekommen. Wo das nicht geschah, musste die Familie hungern. Und außerdem geriet das Verhältnis von Arbeit und angemessenem Lohn dadurch ins Wanken. Das war schon damals gefährlich für den Bestand eines Betriebes. Der erste Verwalter im Gleichnis erfüllt seine Arbeit quasi ohne nachzudenken und ohne zu zögern. Er macht alles gut und richtig. Der zweite tut das nicht. Er fängt an zu überlegen, was für ihn aus dem Anvertrauten rausspringen könnte, wenn er die Arbeiter zu noch mehr Leistung prügelt. Mit diesen Überlegungen zersetzt er den Betriebsfrieden. Er missbraucht die Arbeitenden, veruntreut das ihm Anvertraute, weil er es unrechtmäßig als sein Eigentum betrachtet. Diese innere Haltung des Verwalters begegnet uns in Gnadenthal glücklicherweise nicht. Aber in meinem Arbeitsumfeld, im Gesundheitswesen und in vielen Bereichen unseres Wirtschaftswunderlandes leben wieder viele Kavaliere von ihren Delikten, einige aber auch von Korruption und Ausbeutung. Sie scheinen nicht zu erwarten, jemals Rechenschaft über das ablegen zu müssen, was sie tun und lassen. Es bleibt nur sehr stark zu hoffen, dass sich das bald ändern wird. Die Haltung des zweiten Verwalters hat in jeder Hinsicht katastrophale Folgen für das menschliche Miteinander. Und das wird in dieser anstößigen Geschichte des Predigttextes thematisiert. Dass offenbar immer wieder die Fähigkeit des Menschen zutage tritt, das Selbstverständliche ins Gegenteil zu verkehren und es durchaus fantasievoll und argumentativ untermauert außer Kraft zu setzen. Immer da, wo man einen Vorteil für sich wittert. Jesus will das nicht dulden. Wenn Selbstverständlichkeiten wie der gewissenhafte Umgang mit anvertrautem Gut so in Frage gestellt werden wie hier, dann zieht das Kreise. Heute gibt es keine Knechte und Mägde, kein Gesinde mehr, wie es in unserem Text noch formuliert war. Zumindest nennt man diese Menschen nicht mehr so. Aber auch wenn prekär Beschäftigte heute vielleicht nicht mehr geschlagen werden, sie müssen doch unter oft unwürdigen Bedingungen arbeiten. Vielleicht sogar Vollzeit arbeiten und kommen trotzdem nicht über die Runden. Wer für seinen Lebensunterhalt nicht durch seine eigene Berufstätigkeit aufkommen kann, ist in einer verzweifelten Situation. An dieser Stelle sollte sich eine große deutsche Partei, die in diesen Tagen nicht so recht weiß, wo sie hingehört, mal auf die Schulter klopfen, weil es ihr gelungen ist, in der letzten Legislaturperiode das Mindestlohngesetz einzuführen, durch das bis Ende 2017 auch alle von Ausnahmen Betroffenen 8,84 Euro in der Stunde verdienen sollen. Die zuvor lange geführte Mindestlohndebatte war zumindest einmal eine Debatte über die Würde des Menschen. Und wenn man dieses Gleichnis hier kennt, ist klar, dass man sich eigentlich nicht zu fragen brauchte, ob man diese Debatte nun führen musste oder nicht. Sie merken, es besteht schnell die Gefahr, auf die da oben zu schauen. Aber schon Petrus wollte von Jesus wissen, und diese Frage steht unmittelbar vor Beginn unseres Textes: Herr, meinst du mit deinen Vergleichen nur uns oder auch alle anderen? Wer ist denn gemeint mit diesem Verwalter? Ich glaube, Jesus will deutlich machen, wir sind es alle. Was mir anvertraut ist an Hab und Gut, ist mir eben nur anvertraut. Es gehört mir nicht, nicht einmal mein Leben. Ich habe es mir nicht selbst gegeben oder verdient. Es ist mir gegeben, aber ich werde es auch zurückgeben müssen und mich vor die Frage gestellt sehen: Was hast du damit gemacht? Und wie im Gleichnis der anvertrauten Talente vom letzten Sonntag in der Messe, wo auch derjenige noch unvorstellbar reich ist, der am wenigsten empfangen hat, profitiere ich auch noch von all dem, was mir im Laufe des Lebens vermittelt wurde. Ich profitiere von den Gaben, die andere durch zuverlässige Verwaltung an mich weitergegeben haben. Auch das bewegt uns ja heute, wenn wir an die Verstorbenen denken, an unsere Großeltern und Eltern, Tanten, Onkel und Geschwister. Und das gilt jetzt nicht nur für die, die in diesem Jahr etwas geerbt haben. Nein, wir dürfen auch daran denken, wie sie unsere Begabungen entdeckt und gefördert, sie uns die Selbstverständlichkeiten des menschlichen Zusammenlebens nahegebracht haben. Vielleicht auch, dass sie sich abgearbeitet haben an unterschiedlichen politischen und gesellschaftlichen Weltbildern, an Widersprüchen und anderen Schwierigkeiten, damit wir in Auseinandersetzungen sprach- und streitfähig werden. Der Ewigkeitssonntag ist deshalb auch gut dafür, die Kostbarkeit des mir vorübergehend Anvertrauten zu bedenken und mir neu die Frage zu stellen: Was fange ich eigentlich damit an? Werde ich dem Vertrauen gerecht, das damit in mich gesetzt ist? Wer sich diese Frage selbst stellt, geht damit schon einen Schritt auf dem Weg zur Rechenschaft über das Anvertraute. Und wer sich diese Frage stellt, zeigt, dass er sein Leben nicht nur als Gabe empfangen hat, sondern auch als Aufgabe versteht. Und dass es dabei um ein anderes, ein besseres Ziel geht, als es der zweite Verwalter im Auge hat, der letztlich nur beim Essen, Trinken und sich vollsaufen bleibt. Diese Geschichte stellt uns die Frage: Nimmst du ernst, wofür du lebst? Jesus bringt uns dieses Gleichnis vermutlich auch, um zu zeigen, dass Gott uns mit unserer Verantwortung ernst nimmt. Vielleicht nimmt er uns Menschen sogar ernster, als wir uns selbst nehmen. Wenn das so ist, dann müssen wir die Gedanken der Möglichkeit des harten Urteils über uns stehen lassen. Denn in einem Leben, in dem alles, was wir tun, folgenlos bleibt, fehlt jede Tiefe. Es bleibt oberflächlich und spannungslos. Wenn wir Gott und uns selbst ernst nehmen, können wir ihn nicht zugunsten einer weichen Liebe aufgeben, die alles entschuldigt und letztlich den Menschen um den Ernst der letzten Prüfung betrügt. Wo nichts auf dem Spiel steht, wo nichts zu verlieren ist, da gibt es eigentlich auch nichts zu gewinnen. Der Berliner Theologe Helmut Gollwitzer hat in diesem Zusammenhang mal von einem Privileg des Christenmenschen gesprochen. Er sagt: Mein Privileg ist das Maß, an dem ich strenger als andere gemessen werde. Eigentlich ist das eine Übertragung des letzten Verses. Wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Mein Privileg ist das Maß, an dem ich strenger als andere gemessen werde. Wem viel anvertraut ist, von dem wird man umso mehr fordern. Ich finde diesen Aspekt des Privilegs sehr interessant. Er zeigt auch, dass ein Privileg nicht immer mit Vergnügen verbunden ist. Es gibt nämlich noch einen anderen Grund, warum wir die Härte des Urteils in dieser Geschichte stehen lassen müssen. Um der geschlagenen Mägde und Knechte willen drängt Gott darauf, eine Gerechtigkeit zu schaffen, die wir selbst nicht schaffen können, vielleicht auch nicht wollen. Wir sind nämlich tief in einen Widerspruch verstrickt. Wir wissen, eigentlich müssten wir anders leben, damit auf dieser Welt Gerechtigkeit herrschen kann. Aber wir leben dann doch wieder so, als sei alles in Ordnung und als hätten wir noch unendlich viel Zeit. Im Grunde dürfen sich Christen, die dieses Gleichnis kennen, nach einem Gott sehnen, der sich alles noch einmal anschaut und eben nicht so weitergehen lässt. Es muss eine abschließende Klärung und Gerechtigkeit geben. Es geht in dieser Geschichte auch um diesen letzten Ernst und dem entspricht, dass mit dem zweiten Verwalter auch ernst gemacht wird. Bleibt zum Schluss die Frage, musste es so eine schreckliche Geschichte sein, damit wir uns selbst ernst nehmen? Nach Abschluss meiner Vorbereitung für diese Predigt muss ich sagen, ja, denn anschaulicher kann man wohl gar nicht vor der Mentalität des zweiten Verwalters gewarnt werden, von dem ja auch in mir etwas steckt. Und nur schrecklich ist diese Geschichte am Ende dann doch nicht. Denn es ist auch von der Möglichkeit die Rede, selig zu werden. Selig der Knecht, den der Herr damit beschäftigt findet, wenn er kommt. Beschäftigt mit der Fürsorge und Versorgung der Anvertrauten. Wer so wach ist, das anvertraute Gut zur rechten Zeit dem zukommen zu lassen, der es zum Leben benötigt, dem ist mehr als eine Belohnung versprochen, nämlich die Seligkeit. Das Glück, das dem des Himmels jetzt schon sehr nahe kommt. Es ist von einer anderen Kategorie als das, wofür hier Essen, Trinken und sich selbst berauschen stehen. Auch wenn es nicht immer so ist, dass wir ständig das richtige Gute tun können, woran Gott seine Freude hat, da wo es gelingt, da ist es für alle Beteiligten ein Segen. Wir können und wollen in der Hoffnung leben, dass man auch einmal bei uns viel vom Wesen des guten Verwalters finden wird, dass man auch einmal von uns sagen kann, dass es uns wichtig war, so zu sein. Alles andere wollen wir Gottes Gnade anvertrauen, die allein unser Leben heil machen und vollenden kann. Amen. Und die Liebe Gottes, die stärker ist, als wir begreifen können, bewege uns auf unseren Wegen durch die Welt.